Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Dies ist die 25. Episode unseres Podcasts und mein Name ist Klaus Kitzmüller. Miriam Dondi ist seit 20 Jahren in Brüssel in verschiedensten EU-Organisationen tätig und wird uns sicherlich interessante Aspekte aus dieser für so viele AuslandsösterreicherInnen wichtigen Institution näher bringen. Ihren Lebenslauf in Kurzform hören Sie jetzt von Sabrina Ganda.
Miriam Dondi wurde 1971 in Dornbirn geboren, wo sie 1989 auch die Matura ablegte. Danach ging es zunächst für einen Auslandsaufenthalt nach Paris, wo sie mit einem Sprachkurs an der Sorbonne ihre Französischkenntnisse perfektionierte. Es folgte ein Studium der Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Europarecht und internationale Beziehungen und Spanisch in Innsbruck und Wien. Miriam ist mit drei Geschwistern im Vorarlberger Rheintal aufgewachsen. Früh schon weckte vor allem ihre Mutter als Aktivistin in der österreichischen Anti-Atom-Bewegung Interesse an der Politik. Nach dem Studium startete sie ihre Karriere zuerst im Amt der Vorarlberger Landesregierung, im Büro einer Landesrätin und ging 1997 nach Wien, wo sie von 2000 bis 2003 im Kabinett des Bildungsministeriums tätig war und dabei unter anderem auch dessen EU-Beziehungen koordinierte. 2002 wurde sie Mutter einer Tochter und ging 2003 mit einem 11-monatigen Baby nach Brüssel, wo sie an der österreichischen EU-Vertretung zunächst 6 Jahre lang als Bildungsattaché tätig war und dann 11 Jahre lang als Leiterin des Besuchs- und Informationsdienstes tausenden Besuchern aus Österreich und auch internationalen Gästen die Arbeit Österreichs in der EU vermittelte. Seit 2020 ist sie als entsandte nationale Expertin in der Generaldirektion für Kommunikation als Information and Communication Officer für Social Media bei der EU-Kommission tätig. Miriam, die 5 Sprachen spricht, lebt mit ihrem italienischen Mann in Brüssel und hat eine erwachsene Tochter, die mehrsprachig aufgewachsen, mittlerweile 6 Sprachen spricht und aktuell in Paris studiert.
Liebe Miriam, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, es ist eine große Freude. Es ist eigentlich zum ersten Mal in 2 Jahren jetzt, dass wir eine Auslandsösterreicherin aus dem Epizentrum Europas zu Gast haben. Noch dazu jemanden, der tatsächlich maßgeblich innerhalb der EU tätig ist. Deshalb freue ich mich wirklich besonders, dass du Zeit findest, uns zu besuchen.
Sehr gerne.
Miriam, fangen wir dort an, wo ich meistens anfange in diesem Format, wenn auch nur kurz und kompakt, bei deiner Kindheit und Jugend. Du bist nicht die erste, aber ich glaube, du bist die 2. Vorarlbergerin in unserem Podcast. Du bist in Vorarlberg aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und hast in Dornbirn maturiert, wenn ich das richtig verstanden habe. In einer durchaus größeren Familie mit 3 Geschwistern. Und dort hatte ich sowohl das politische Interesse schon sehr früh gepackt, als auch das Fernweh.
Ist eine gute Frage, auch einmal für die eigene Selbstreflexion. Vorarlberg, man ist ja praktisch Schweiz, Deutschland, Liechtenstein angrenzend, nur ist es praktisch immer die gleiche Sprache. Und für mich war das Fremdsprachige eigentlich immer interessant und deswegen zum Beispiel beim Skifahren, beim Lifteln, wenn man praktisch im Sessellift vielleicht irgendeinen Touristen erwischt hat und man konnte dann in Fremdsprachen sprechen und Englisch sprechen, das war für mich immer eine große Freude. Und nach der Matura, also der Rest der Klasse ist irgendwo nach Spanien gegangen, aber ich wollte mit einer Freundin lieber Interrail machen. Und das hat mir natürlich so getaugt, weil die Interrailer mit den Backpacks, mit den Rucksäcken, die erkennen sich ja. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, oh mein Gott, das ist so toll, wenn man Sprachen kann. Und diese Internationalität hereinholen. Und ich habe dann aber gemerkt, dass in dieser Interrail-Reise meine Französischkenntnisse Das im Sprechen, das war zu wenig, weil wir hatten in der Schule halt mehr Grammatik, Zeitenfolge, Lückentexte. Aber das aktive Sprechen in Französisch, da wird man, oh mein Gott, da muss ich was tun. Und nach der Matura haben wir dann strategisch beschlossen, gut, Englisch kann ich gut genug. Viele Freundinnen sind Au-pair nach Amerika. Ich gehe lieber nach Paris und perfektioniere dort meine Französischkenntnisse. Und das hätte ich nie gedacht, dass diese Entscheidung als 18-Jährige mir im späteren Leben in Brüssel denn auch so hilfreich sein konnte. Also auf Sprachen zu setzen, das war, glaube ich, eine gute Sache. Und ich habe dann nach meinem Paris-Aufenthalt bin ich zurück nach Österreich und habe dann ein Studium begonnen und dann Spanisch, Romanistik, Spanisch, aber natürlich mit meiner Leidenschaft für Politik. Das musste ich zwar erst meinen Eltern ein bisschen erklären. Politikwissenschaft, was ist denn das? Wird man da Politikerin? Und da musste ich mir erklären, nein. Und selbst wenn man zu Anfang nicht unbedingt die größten Jobaussichten hat, ich habe einfach meiner Stimme gefolgt und ich habe das mit so großer Leidenschaft studiert in Mindeststudienzeit und mir die schwersten Prüfer ausgesucht, weil ich gedacht habe, ja, wenn man als Politologin auch irgendwo mal einen Job bekommen möchte, dann muss man ja auch einen potenziellen Arbeitgeber davon überzeugen, warum ich. Und ich habe das halt kombiniert mit einigen juristischen Fächern, weil wenn man sich für internationale Politik interessiert, braucht man auch völkerrechtliche Grundlagen. Und da habe ich mal als Politologin hinüber zu den Juristen getraut und halt da eben solche Prüfungen auch abgelegt. Und in meiner Zeit, also ich habe 1995, also im Jahr des Beitritts der Europäischen Union, mein Studium abgeschlossen und im Vorfeld davon ist richtig dieses Europathema aufgegangen. Und ich habe dann wirklich so wie mit einem Supermarktwagen überall, wo Europa oder EU draufgestanden ist, rein in meinen Warenkorb und habe wirklich alles genutzt, wo europäische Themen angeboten worden sind. Und auch meine Diplomarbeit war eine der ersten in einem Thema mit Connex Europäische Union und Österreich, also in der europäischen Sicherheitspolitik. Ja, und es ist eigentlich unglaublich, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie das eine das andere ergeben hat und absolut schlüssig war. Und ja, jetzt mache ich mal einen Punkt und warte auf eine nächste Frage.
Nee, das war schon eine sehr spannende Erzählung. Also ich habe das jetzt so interpretiert, dass eigentlich das Interesse an Politik und an Politikstrukturen und vor allem auch an der EU eigentlich das Grundlegende war und dass darüber auch eine gewisse hohe Auslandsaffinität zustande gekommen ist, parallel mit diesem Bedürfnis, andere Sprachen zu lernen und zu sprechen.
Ja, und halt auch über den Tellerrand hinauszuschauen, weil manchmal so gut, sagen wir mal so, mein Studium in Innsbruck, da ist man halt umkreist um Berge und dann bin ich auch nach Wien gegangen, weil ich wollte dann halt auch die Wiener Richtung der Politikwissenschaft kennenlernen und alles, was mit Öffnung zu tun hat, ist gut für mich. Es gibt vielleicht manche Menschen, die sich wohler fühlen, wenn sie den heimatlichen Kirchturm sehen und hier in Brüssel sind halt sehr viele Leute, die es geschafft haben, den heimatlichen Kirchturm hinter sich zu lassen, auch ein bisschen den Mut zu haben, okay, ich gehe jetzt auf in ein neues Land, ich erfinde mich quasi selber neu, man fängt mit einer weißen Seite an und wird dann natürlich sehr, sehr stimuliert durch die anderen, weil ich bin wir im Sinne, die anderen, die tollen Bekanntschaften, klugen Menschen, die man halt international so trifft, das ist natürlich ein unglaublicher Stimulus und das liegt mir natürlich sehr und da habe ich das Gefühl, ich bin halt in Brüssel wie ein Fisch im Wasser und manchmal bei so Vorstellungen habe ich halt erklärt, so mein beruflicher Lebensweg, aber vielleicht möchtest du mir das noch fragen, wenn man es in sportlichen Metaphern ausdrückt, war das ungefähr so wie von der Landesliga, also zuerst nach dem Studium im Amt der Freiberger Landesregierung habe ich gearbeitet. Nach 2 Jahren ist es dann halt auch ein bisschen klein geworden und dann denkt man, okay, auf in die Bundeshauptstadt, Aufstieg in die Bundesliga und dann nach einigen Jahren in Wien doch der Sprung nach Brüssel und jetzt würde ich das halt so sagen, das wäre halt dann die Champions League.
Ja, wunderbar. Jetzt hast du tatsächlich schon mindestens 2 Fragen vorweggenommen, die ich dir gestellt hätte auf deinem Weg von Dornbirn nach Brüssel. Du hast ja auch eine Zeit lang in Wien in der Politik gearbeitet, im Rahmen eines Kabinetts im Bildungsministerium. Für viele wäre ja das schon durchaus ein Sehnsuchtsziel, die politisch interessiert und oder engagiert sind. Bei dir war es nur eine Durchgangsstation. Das war aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du vorhin gesagt hast, schon mehr oder weniger dein Plan, oder?
Nein. Also es kommt manchmal so diese Emergenz. Man kann das nicht wirklich planen. Und der Ruf ins Kabinett war auch sehr spontan. Das war von einem Tag auf den anderen. Und ich habe damals für die Vorarlberger, also gut, in Tirol geborene, weil Vorarlberg sozialisierte Bildungsministerin Elisabeth Gehrer gearbeitet und sie in EU-Fragen beraten und auch immer begleitet und hatte eigentlich das große Privileg an Teilhabechance. Weil wenn man praktisch bei diesen internationalen Meetings und bei den Räten in Brüssel oder dann Luxemburg für Bildung und für Forschung immer dabei ist, da taucht man einfach ein, so die kleine Miriam in eine große europäische Welt und kann halt sehr viel beobachten und auch viel lernen. Und dann hat sich's eigentlich ein Zufall ergeben, weil eigentlich war es noch interessant. Ich hatte in meiner Zeit im Kabinett meinen Mann kennengelernt und habe auch dann eine Tochter geboren, habe aber nie wirklich aufgehört zu arbeiten. Also nur die gesetzliche Mindestfrist, Mutterschutzfrist, und habe dann in Teilzeit mit einer Pionierform des Teleworkings weitergearbeitet. Und es war sehr gut, auch bei der Vereinbarkeit Familie und Beruf, weil das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch ein Tipp, den ich geben möchte. Man muss in Kontakt bleiben. Und dann war eine Verabschiedung von einem Sektionschef und dann hat mir eine Kollegin gesagt, du, hast du schon gehört, der Bildungsattaché aus Brüssel möchte zurückkommen. Und das hat mich wirklich elektrisiert. Und ich war, Brüssel, Bildungsattaché, wow, da bewerbe ich mich drauf. Und ich hatte damals eine 6 Monate alte Tochter. Ich habe sie noch gestillt. Aber ich habe mich damals schon dafür interessiert, na, also Brüssel, das wäre was. Und wir sind dann tatsächlich, also bin mit einer 11 Monate alten Tochter, Baby, Kleinkind, nach Brüssel. Und dort hat dann praktisch wirklich ein ganz neues Leben begonnen. Natürlich wieder mit Vollzeitarbeit bei der österreichischen Vertretung, das nennt man ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union. Abgekürzt sagt man manchmal die EU-Vertretung, aber es ist die größte Auslandsvertretungsbehörde, die die Republik Österreich im Ausland hat. An ihr arbeiten rund 250 Menschen, natürlich vom Außenministerium, weil das gehört ins Botschafternetz des Außenministeriums. Aber alle Ministerien entsenden sogenannte Spezialattachés an diese Stelle. Und meine Aufgabe war, für das Bildungsministerium die österreichische Ratspräsidentschaft 2006 vorzubereiten und natürlich Gesicht und Stimme für Bildung in Brüssel zu sein.
Miriam, jetzt musst du uns mal zumindest für den ersten Teil deines Brüssel-Engagements vielleicht erklären, was ist denn diese österreichische Vertretung in Brüssel? Weil da warst du ja am Anfang, als du aus Wien nach Brüssel gegangen bist, tätig.
Sehr gerne. Und ich habe auch hauptberuflich immer erklärt, was ist denn eigentlich eine ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union und was machen die außer ständig vertreten? Also, die ständige Vertretung gehört zum österreichischen Botschafternetz. Und es gibt zum Beispiel in Belgien auch eine bilaterale Botschaft. Also wenn man einen Pass verlängern möchte, geht man dort für konsularische Angelegenheit an die bilaterale Vertretung. Und dann gibt es die ständige Vertretung Österreichs, die größte Auslandsvertretungsbehörde, die die Republik Österreich hat. Nirgendwo in der Welt gibt es so viele Diplomaten und auch Spezialattaché, nämlich aus allen Ministerien, die in einem Haus vereint sind. Und das macht es natürlich auch sehr toll, weil man ist praktisch an einer Stelle in einem kleinen Stück Österreich, weil man natürlich im Gang Kollegen aus anderen Ministerien hat. Auch die Sozialpartner sind im Haus vertreten und sogar der Österreichische Gemeindebund und der Städtebund haben ein kleines Büro dort. Also man ist in einem kleinen Stück Österreich an der ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union. Und es sind die klassischen Diplomaten aus dem Außenministerium und es sind aber auch die Spezialattachés, die von Ministerien entsandt werden. Man kriegt dann auch einen Diplomatenpass und auch diplomatischen Status, aber das ist jetzt weniger wichtig. Es geht nur darum, was ist unsere Aufgabe? Wir sind hier in Brüssel vor Ort und gehen in die jeweiligen Ratsarbeitsgruppen. Das sind die technischen Gremien, die vorgelagert sind, bis die Minister kommen. Und dort verhandeln wir die österreichische Position. Also wir bringen die Wortmeldung ein, wir schreiben die Berichte darüber und wir sind sozusagen der Außenstützpunkt für die Ministerien hier in Brüssel. Ja, und das habe ich 6 Jahre lang gemacht. Ich war Bildungsattaché und hatte das große Privileg, eine österreichische Ratspräsidentschaft im Jahr 2006 zuerst vorzubereiten und dann halt auch mitzuerleben. Und wenn man sowas einmal gemacht hat, dann lernt man wirklich den Blick hinter die Kulissen zu schätzen, weil es ist etwas anderes, ob man in einer Präsidentschaftsfunktion ist oder ob man einfach ganz normal als Delegation irgendwelche Tagesordnungspunkte abarbeitet.
Okay, verständlich und spannend. Du hast dich ja, das habe ich gelesen, selber deklariert, ich glaube schon frühzeitig, in deiner Mission als eine EU-Erklärerin.
Ja.
Zusammen mit dieser Funktion in der Repräsentanz Österreichs bei dieser Organisation. Hast du den Eindruck, dass in Österreich genug EU erklärt wird?
Nein. Und warum Miriam Dondi als Europaerklärerin oder EU-Erklärerin? Ich hatte dann nach der Funktion als Bildungsattaché hätte ich eigentlich wieder zurück nach Wien sollen, aber dann hat man mich gefragt, ob ich nicht die Leitung des Besuchs- und Informationsdienstes übernehmen möchte. Und ich gesagt, ja, wunderbar. Und das war wirklich ein Traumjob. Das war so ein Match, unglaublich, wenn man nichts lieber tut, als über Europa zu sprechen und Tausende von Österreicherinnen und Österreichern in Brüssel begrüßen kann und sie mit einem positiven Europavirus anstecken darf. Weil mir ist das dann auch aufgefallen, also jede Gruppe, die ich kennenlernen durfte, die ist Europa begeisterter wieder zurückgefahren, als sie hergekommen sind. Und von den Gruppen selber habe ich dann halt auch oft gehört, ja, Frau Dondi, warum erklärt uns das denn niemand in Österreich? So wie Sie das jetzt geschildert haben, so sehe ich das ganz anders. Und das war für mich auch immer wieder ein Aha-Erlebnis. Und natürlich aus der Brüsseler Perspektive würde man sich mehr Europa-Information wünschen. Und man sagt immer, die Brüsseler Ebene tut zu wenig, weil es ist ja immer auch dieses, sagen wir mal, Kindesweglegung. Brüssel soll machen, Brüssel soll tun, aber in Wirklichkeit sind ja auch viele, viele Dinge, die in Österreich gemacht werden müssen. Und Europa-Information gehört aus meiner Sicht absolut dazu. Und ja, also es braucht halt auch Verbündete, die das Thema ernst nehmen. Aber wie das halt so ist, das Hemd ist näher als der Rock. Und gerade auf gewissen politischen Ebenen möchte man halt lieber selber die Erfolge verkaufen und Brüssel eher darstellen als etwas, was uns irgendwelche Verordnungen anschafft, wo wir wegen Brüssel irgendetwas tun müssen. Aber diese positive Erzählung über Europa, welche Lebensqualität wir auch dank Europas und der Europäischen Union haben können, das wird oft weggelassen. Und also ich glaube sicher, dass man da mehr tun kann. Und da habe ich auch gemeinsam mit Freunden, bin ich aktiv in einem Netzwerk, das nennt sich Österreicherinnen für die Europäische Union, OE for EU, also wir kürzen uns so ab. Und wir machen immer wieder Netzwerkveranstaltungen. Wir suchen uns interessante Vortragenden, damit wir voneinander lernen können. Und dann gibt es so eine tolle Aktion, das heißt Europa an deiner Schule, dass EU-Bedienstete aufgerufen werden, zurück an ihre Schulen oder auch an andere Schulen, je nachdem, wer halt Interesse hat, zu gehen und dort über Europa zu sprechen. Und es ist jetzt gerade wichtig, weil es stehen ja natürlich Europaparlamentswahlen bevor. Erstwählerinnen, die würde man zum Beispiel in den Gymnasien oder anderen Schulformen in der Oberstufe antreffen. Und da kann man sie natürlich auch motivieren, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament mitzumachen. Und aus meiner Perspektive von Brüssel betrachtet, ich finde die Europaparlamentswahlen als wahnsinnig wichtige Wahlen, aber in Österreich, wenn manche Landtagswahlen oder Bürgermeisterwahlen oder Nationalratswahlen zu schlagen haben, dann ist einfach die Europawahl ist irgendwie so das letzte, ja, letzte Fest vom Schützenfest irgendwie. Ah ja, das haben wir auch noch. Und da merkt man halt wirklich der Standpunkt, das sagt man, der beeinflusst auch die Position. Also aus Brüssel-Ebene denkt man, nichts ist wichtiger als Europa. Und in Österreich oder im Land würde man halt jeweilig die eigene Landesebene oder Bundesebene als die wichtigste betrachten. So ist es halt.
Das liegt ja nahe, würde ich sagen. Aber in Verbindung dieses Themas EU-Informationen, EU-Schulung und, was du jetzt gerade erwähnt hast, der Tatsache, dass alle 5 Jahre diese EU-Wahlen sind, die ohnehin schon ein Problem haben, wirklich durchzudringen. Ich habe den Eindruck, zumindest in Österreich, aber auch in Deutschland, wo ich ja lebe, dass genau in diesen 5-6 Wochen Kernwahlkampfs, EU-Wahlkampfs, das Thema EU überhaupt wirklich halbwegs präsent ist. Und sobald die Wahlen geschlagen sind, verschwindet es wieder von der nationalen Agenda, nicht nur der politischen, sondern auch jener vieler Medien. Das halte ich persönlich durchaus für ein Problem, weil einfach dadurch ein wirkliches Bewusstsein für die großen Vorteile, die die EU per se jeden Bürger, jeder Bürgerin bringt, bis heute gar nie wirklich transparent werden können. Ist es nicht auch ein Versäumnis der politischen Parteien, dass sie sich dem Thema einfach nur so kurz und wenn es unbedingt sein muss, quasi in der Wahlperiode widmen?
Ja, da gebe ich dir völlig recht, weil ich meine, in der Information ist oft auch ein bisschen Hohlschuld und von der Bringschuld her, wenn ich das von der europäischen Ebene betrachte, es gibt so viel. Es gibt so viel, eigentlich ein Überangebot, wo man das eigentlich gar nicht allen zumuten kann, so tief in alle EU-Informationen einzudringen. Und deswegen braucht es eigentlich Vermittler, eigentlich sowas wie EU-Dolmetscher in Österreichisch. Und da hätten natürlich Parteien sicher aller Farben eine wichtige Aufgabe. Und ich habe auch manchmal angeboten, dass man kann mich gerne als Vortragende buchen und dann kriege ich dann auch Rückkehr Europa, das interessiert niemand. Und dann das Maximale, was man macht, ist rund um den Schumann-Tag, den 9. Mai. Das war der Tag, wo der französische Außenminister im Uhrensaal in Paris diese berühmte Rede gehalten hat, wo er praktisch seine Vision von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgestellt hat. Und es ist sozusagen einer der Gründerväter der jetzigen Europäischen Union. Und da gibt es hier in Brüssel anlässlich dieses Gedenkens, gibt sogar einen Feiertag. Also die EU-Institutionen am 9. Mai haben geschlossen. Und der 9. Mai, Schumann-Tag, ist schon etabliert. Und rundherum gibt es denn zum Beispiel in Österreich vielleicht auch einen Ministerratsvortrag, wo sie dann alle anderen Ministerien abklappern, wer macht denn was zum Thema EU und dann legen sie was vor und dann wird das praktisch alles aus den Schubladen herausgekratzt und das war's dann wieder. Und ja, also mit so punktuellen Informationsaktivitäten ist es halt schwierig, nachhaltig das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen für das europäische Projekt zu gewinnen. Und aus meiner Sicht, man darf da nie aufhören. Man darf nie müde werden, über Europa zu sprechen. Und ich würde mir das auch wünschen auf allen Ebenen. Also wenn zum Beispiel ein Bundesminister oder Bundesministerin eine EU Amtskollegin trifft, also in einem bilateralen Treffen, dann wäre es doch schön, wenn man das auch sagen würde. Ich treffe hier meine EU-Amtskollegin, sodass man praktisch den europäischen Connex auch in die Kommunikation hineinbringt.
Das passiert ja vielleicht manchmal auch, aber wenn man sich anschaut, es gibt ja eigentlich ein Regierungsmitglied, auch in Österreich, das für EU-Beziehungen zuständig ist, nicht? Ich glaube, das ist die Ministerin Edstadler, ist das korrekt? Aktuell?
Ja.
Nun könnte man sich ja vorstellen, dass es mit zu den Aufgaben einer solchen Regierungsstelle gehört, die Bevölkerung regelmäßig über EU-Agenten zu informieren, respektive auch so etwas voranzutreiben wie europäische Themen im Schulbetrieb, wie Information über Bürgerbüros, über Foren etc. pp., so dass Europapolitik einfach permanenter ins Alltagsleben hineinkommen kann.
Ja, ja, teilweise gibt es das schon, da muss man fair sein. Also ein Projekt, das ich auch ein bisschen aus der Taufe gehoben habe, das war eigentlich eine Idee vom damaligen Außenminister Spindlecker, das Thema Europagemeinderäte, EU-Gemeinderäte. Manchmal ist man da nicht ganz sauber mit den Begriffen. Und die Europagemeinderäte, also die Idee ist, dass es in jeder Gemeinde Österreichs und natürlich auch in den Städten eine Person gibt, die für EU-Themen zuständig ist. Also so ähnlich wie irgendwo jemand für Kultur habe oder jemand für Soziales oder jemand für Umwelt, dass auch das, der Politikbereich EU abgedeckt ist. Und dazu hat denn das Außenministerium in Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien gemeinsam immer Brüsselreisen organisiert und in meiner damaligen Stelle, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, als Leiterin des Besuchs- und Informationsdienstes, absoluter Traumjob, hatte ich die große Gelegenheit, immer diese Europagemeinderäte hier in Brüssel zu hosten, also Gastgeberin zu sein. Und ich habe das aber nicht nur gemacht für einen zweistündigen Aufenthalt bei uns an der Vertretung, sondern ich war dann halt mit ihnen das volle Programm dabei. Der Besuch in der Kommission, der Besuch im Europäischen Parlament, dann wieder bei uns, die ganzen Essen und wenn man am Abend noch auf Papier gegangen ist, ja auch noch. Also wirklich intensiv die Kommunikation. Und dort hatten wirklich eher das Rot-Weiß-Rote, also hat vorgeherrscht. Es waren nicht die Parteifraktionen, sondern man hat einfach gedacht, okay, wir in Europa. Und das war ganz, ganz, ganz toll. Und die sind natürlich alle hoch begeistert wieder zurück nach Österreich. Aber welche Aktivitäten denn die Europagemeinderäte selber gesetzt haben, da hatte ich jetzt nicht so den Überblick. Aber die Idee an sich ist gut, weil man muss praktisch Multiplikatoren mit Europa, für Europa begeistern. Und wenn die denn zu Hause in ihrem nächsten Umfeld kompetent über Europa sprechen können oder wenn manchmal irgendwelche Mythen herumgeistern, dass die befähigt sind, dass sie das richtigstellen können, dann ist es natürlich schon ein großer Fortschritt. Also solche Sachen gibt es.
Ich habe davon ehrlicherweise noch nicht gehört, aber nun bin ich auch nicht in
Österreich. Du bist in München, oder wo bist du?
Ja. Ich habe zwei Wohnsitze, also schon einen mittlerweile auch wieder in Österreich und bin ja durchaus politisch immer aktiv interessiert. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass da deutlich mehr zu machen wäre. Und du hast ja vielleicht auch einen besseren Überblick, wie das in anderen Ländern ist innerhalb der EU. Auch zum Beispiel, was für viele sicher interessant ist, was das Thema EU-Bildung, also in Schulen betrifft. Gibt es eigentlich Länder, wo das, ich weiß nicht, ein eigenes Schulfach schon ergibt?
Ja, also da muss ich mit großem Bedauern sogar meinem eigenen Ministerium ausrichten, dass es mir sehr, sehr wehtut, dass sie selber EU-Bildung nicht als Kompetenz ihres eigenen Ministeriums betrachten. Es gibt zwar ein Referat, wo horizontale Themen, politische Bildung, Umweltbildung und dann kommt Europa auch noch ein bisschen dazu. Das ist in Österreich nicht so stark verankert, wie es sein könnte. Und Es gibt zwar Ratsbeschlüsse, wo Civic Education, Staatsbürgerkunde, Europabildung immer schön betont werden, aber dann die Umsetzung ist dann eine andere Sache. Fairerweise muss man auch sagen, dem Bildungsministerium würde immer gerne halt alles Mögliche an Themen vorschlagen, ob das jetzt Finanzbildung ist, Medienerziehung, Europabildung. Jeder hätte gerne den Christbaum behängt mit Themen, aber mein Herz schlägt natürlich sehr für Europa und ich sehe dann halt, dass da noch absoluter Nachholbedarf ist. Und im Vergleich, also meine Tochter ist hier in Brüssel zur Schule gegangen und die hat schon in der Volksschule vom Robert Schumann gehört. Das ist jetzt in Belgien nicht so selbstverständlich. Und dann, wo sie in die europäische Schule gewechselt hat, ja, man, da war das sowieso absolut aktiv. Da sogar im Musikunterricht hat man jedem Kind gesagt, ob er jetzt ein Klavier zu Hause habt oder nicht. Bis zur nächsten Stunde kann jeder die Europahymne mit einer Hand auf einem Klavier spielen als Hausaufgabe. Und denk mal, wow, also das ist ja sehr erfreulich. Und ich hatte wirklich eine große, mit großem Staunen gesehen, wie praktisch in Belgien auch in der ganz normalen öffentlichen Volksschule, in der sie war, wie da schon Europa-Information durchgestartet hat. Und denkt man ja, toll, ist natürlich auch ein Gastland, das EU-Institutionen beherbergt. Und da sieht man halt die Bandbreite, da kann man alles tun, wenn man will. Aber um auch etwas Positives zu sagen, also ähnlich wie ein Netzwerk der Europagemeinderäte hat die Kommissionsvertretung in Wien auch ein anderes Netzwerk ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium, Europa in der Schule. Und die Idee ist eigentlich dasselbe in Grün wie Gemeinderäte, also nicht dann wie in jeder Gemeinde. Wäre es halt toll, wenn man an möglichst vielen Schulen auch einen Europabeauftragten hat, der beschickt wird mit Informationen und der dann vielleicht selber oder sie Brüsselreisen organisiert und mit Schulklassen nach Brüssel kommt. Und das sind natürlich sehr erfreuliche Entwicklungen. Natürlich wäre es eine Überforderung, so wie es sogar im Regierungsprogramm drinnen steht, dass alle Schüler bis 18 einmal in ihrer Schulkarriere nach Brüssel kommen sollten. Wenn man sich das durchrechnet, dann müsste man, glaube ich, das Heysel-Stadion mieten, weil man das von der Masse gar nicht schaffen würde. Aber die Idee ist trotzdem gut und ich habe mich immer gefreut über jede einzelne Schulklasse, die ich in meinem alten Job getroffen habe und jetzt aber auch in meiner neuen Tätigkeit in der Generaldirektion für Kommunikation, wo ich mir auch freiwillig gemeldet habe für sämtliche österreichischen Gruppen und die so viel wie möglich abdecken kann, weil ich einfach davon überzeugt bin, nichts ist so wertvoll wie das persönliche Gespräch. Der Dialog, das ist für mich die exklusivste Form der Kommunikation. Und ich habe selber in den vielen, vielen Jahren, in denen ich mit großer Begeisterung über Europa gesprochen habe, sehr viele kleine Wunder erlebt. Und und das kann dann viele, viele Menschen auch beflügeln, selber auch sich zu interessieren und vielleicht nach dem Studium nach Brüssel zu kommen, vielleicht hier ein Praktikum zu machen. Das sind dann schon schöne Dinge, die man bewirken kann.
Man hört ja sehr oft die Klage auch aus Brüssel, dass es zu wenig direkte Kommunikation gibt, sowohl von der Kommission aus als auch vom Parlament zu den EU-BürgerInnen. Was gibt es denn da für Ideen, für Lösungen, um das zu verbessern, um mehr direkte Kommunikation zu ermöglichen?
Also direkte Kommunikation jetzt von wem? Von Kommissionsvertretern oder von Europaabgeordneten?
Beides.
Beides. Naja, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil ich kann es ja nicht verstehen, dass Europathema langweilig empfunden werden. Es haben ja auch Journalisten es schwer, mit EU-Themen in ihren Redaktionen durchzukommen. Und wenn etwas negativ ist oder skandalträchtig, also nach dem Motto Bad News are Good News, ja, dann kommen sie durch. Aber wenn man etwas Positives berichten könnte, ja, interessiert niemand. Und das ist so schade, weil deswegen natürlich auch Europa oft als etwas, ja, so schulmeisterlich wahrgenommen wird, wenn irgendwelche Richtlinien eingehalten werden müssen oder Klimavorschriften oder was auch immer. Also es ist einfach, die Konnotation ist dann eher negativ. Und die Aufklärung darüber, dass man sieht, hey, unser österreichischer EU-Beitritt hat uns den Wohlstand gesichert, die Exportchancen, die wir dadurch haben. Dann natürlich auch die Qualitätssicherungsmaßnahmen, dass wir uns verlassen können, die Produkte, die in der EU zugelassen sind, dass die nicht schädlich sind. Alle diese Dinge, also ich finde, unser Leben ist so viel besser, weil wir EU-Mitglied sind. Und mir fehlen halt die Verbündeten, die halt sich hinstellen und sich das auch sagen trauen, weil es ist manchmal leicht, in den Chor der Kritiker einzustimmen. Und ich verstehe das eigentlich nicht, weil wir haben der Europäischen Union sehr viel zu verdanken. Und was auch wichtig ist, und das war immer auch mein Job, ich habe den halt tausenden Österreichern erklärt, wie Österreich auch beim Entscheidungsfindungsprozess mitwirkt. Und haben dann halt auch aufgeklärt, dass man sich da nicht auf einem anderen Planeten befindet. Weil manchmal ist diese Auffassung so, wir in Österreich und die in Brüssel. Und wenn man dann halt versucht, ein bisschen zu erklären, hello, 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 das ist alles miteinander verwoben. In allen EU-Institutionen sitzen Österreicherinnen und Österreicher. Wir sind durch alle Ratsarbeitsgruppen am Entscheidungsfindungsprozess mitbeteiligt. Es hindert Österreich niemand daran, Verbündete zu finden. Es ist nur ein bisschen die Frage, ob sie Verbündete finden, weil vielleicht nicht alle Politiken wie so freundschaftlich aufgenommen werden. Aber das ist vielleicht eine andere Sache. Aber die Mitgestaltungsmöglichkeit ist absolut da und das müsste man auch vermitteln. Also Brüssel ist nicht ein anderer Planet. Die in Brüssel soll es nicht heißen, es soll heißen wir in Europa. Und wir, Europa, das sind wir. Und wenn Europaparlamentswahlen stattfinden, ja, das sind unsere Wahlen. Und was dort entschieden wird, hat Auswirkungen auf unser Leben. So müsste man das eigentlich darstellen.
Ja, absolut. Da bin ich zum einen völlig deiner Meinung. Zum anderen, glaube ich, hört man es, wie groß deine Begeisterung nach wie vor für Europa ist und für diese Aufgabe. Für diese großartige Aufgabe, einfach Europa auch zu vermitteln. Deshalb frage ich dich jetzt, und du hast vorhin schon mal da oder dort angedeutet, vor allem für potenzielle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gerade noch im Studium sind oder kurz danach, wie kommt man denn am besten zur EU? Ich kann mich noch erinnern, vor etlichen Jahren hieß es immer, ja, das ist zum einen ein sehr schwieriger und langwieriger Weg, zum anderen ist er sowieso zu einem guten Teil politisch bestimmt. Das heißt, ohne das richtige Parteibuch zum richtigen Zeitpunkt gibt es da eh kaum Chancen. Ist es heute anders, beziehungsweise was würdest du jungen Menschen, die jetzt zum Beispiel auch keiner Partei angehören oder auch nicht parteigebunden sind, was würdest du denen empfehlen, wenn es ihr Wunsch ist, in EU-Organisationen tätig zu werden?
Danke für diese wichtige Frage, weil aus unserer Sicht und in den Netzwerken, in denen ich aktiv bin, also Österreicherinnen für die Europäische Union und es gibt auch ein sogenanntes AT-Netzwerk und beiden Netzwerken ist es so wichtig, dass wir österreichischen Nachwuchs in die EU-Institutionen bekommen. Und ich habe mir gestern noch die Zahlen angeschaut. Also aktuell arbeiten 463 Österreicherinnen und Österreicher in der Europäischen Kommission. Und wir sind leicht hinter den Zahlen vergleichbar mit Schweden und Finnland, die mit uns 1995 beigetreten sind. Und wir liegen so bei 1,5%, aber vom Bevölkerungsanteil würden uns eigentlich so rund 2% zustehen, wenn das angemessen verteilt ist. Ja, österreichische Bevölkerung gemessen am EU-Bevölkerungsanteil. So, jetzt das Thema. Wie kommt man nach Brüssel? Gut, das ist somit, was du geschildert hast mit Parteibuch, das habe ich nie so gesehen. Ich selber bin bei keiner Partei Mitglied und ich habe Fälle gesehen, wo zum Beispiel eine sozialdemokratische Beamtin in einem Kabinett einer ÖVP-Kommissarin, nämlich damals bei der Benita Ferdero-Waldner, gearbeitet hat. Und solche Fälle, das würde man sich in Österreich so jetzt nicht unbedingt vorstellen können. Und dass die Parteipolitik in Brüssel eigentlich überhaupt nicht relevant ist, sondern was wichtig ist, ist die Kompetenz. Und auch im Europaparlament, da wird man das immer wieder hören, wenn Abgeordnete auf einer Podiumsdiskussion auftreten, wie schön harmonisch die sich gegenseitig unterstützen. Und es ist so erfrischend, das zu sehen, weil sie halt wirklich europäisch denken und nicht parteipolitisch, weniger parteipolitisch.
Jetzt darf ich kurz dazwischen grätschen und sagen, das Kompetenzargument kommt ja auch im Inland sofort, wenn es formell um die Frage geht, ist jemand für einen Job geeignet etc. pp. Nach außen hin muss deswegen, wie wir alle wissen, nicht unbedingt stimmen. Und natürlich ist es ja bekannt, dass es im Europaparlament auch ein bisschen anders zugeht als im Nationalen. Aber ist das, kann das nicht auch da oder dort sowas wie ein Feigenblatt sein, dass man Cases schafft, wo diese Offenheit zum Ausdruck kommt? Aber dass dann, wenn es um Besetzungen geht, jetzt nicht unbedingt im Anfangsstadium einer EU-Karriere, aber wenn es dann um Besetzungen von Positionen geht mit Relevanz, dass da sehr wohl dann Parteipolitik auch eine Rolle spielt?
Also bei Spitzenpositionen braucht man dann wahrscheinlich die Unterstützung des Heimatlandes. Wenn jemand Kandidat für also Spitzenpositionen ist, also auch wenn es zum Beispiel um Kommissarpositionen geht, das schon, wenn wir auf der Ebene reden. Aber du hast ja vorher gefragt, was bereitet man jungen Menschen?
Ja, genau.
Also eine große Einstiegsmöglichkeit sind natürlich diese Traineeships oder Stagiaire, Blue Book Trainee. Da muss man ein bisschen strategische Planung haben, weil es ungefähr ein gutes halbes Jahr Vorlaufzeit braucht. Also wann ist die Anmeldefrist und wann ist das Praktikum? Also jetzt zum Beispiel im Sommer war die Anmeldefrist für Praktikas, die im März 2024 beginnen. Also das ist schon vorbei. Wahrscheinlich im Jänner wird dann wieder die Ausschreibung kommen, Jänner 2024 für Praktikas, die im Oktober 2024 beginnen. Und da kann man sich immer schlau machen auf der EPSO-Website oder wenn man einfach googelt EU Blue Book Trainee, würde man das dann auch finden. Und das ist etwas, was sie allen Studierenden rate, die zumindest einen Bachelor-Abschluss haben und zwei lebende Fremdsprachen können, weil das ist praktisch die Grundvoraussetzung. Man muss aber auch dazu sagen, dass es höchst kompetitiv ist. Natürlich viele, viele junge Menschen aus südlicheren Ländern sich bewerben und es ist ein bezahltes Praktikum. Das macht es natürlich sehr attraktiv. Und wenn man sowas mal geschafft hat, also ich habe das bei so vielen schon erlebt, sie kommen über ein Praktikum in eine EU-Institution. Das muss nicht nur die Kommission sein, es geht auch im Parlament, es geht auch bei anderen EU-Institutionen. Und wenn man mal drinnen ist und den Fuß in der Tür hat, können sich dann nachher andere Formen von Verträge ergeben als Contract Agent, so dass denn manche noch nicht den Konkurs geschafft haben, also dieses Auswahlverfahren, und das stimmt, das ist natürlich höchst kompetitiv, braucht auch eine gewisse Zeit, weil das eine ist, ob man die ganzen Prüfungen durchlaufen hat und das andere, dass man auf eine Reserveliste kommt und wenn man von dieser Reserveliste dann wirklich auch rekrutiert wird. Und da ist dieses europäische Auswahlverfahren oft ein bisschen in der Kritik, weil wenn das für manche hochkarätige Bewerber einfach zu lange geht, dann haben sie halt woanders schon einen Job begonnen und dann sind sie vielleicht nicht mehr verfügbar. Und trotzdem möchte ich auch alle ermutigen, sich zu bewerben. Auch das Bundesministerium für öffentlichen Dienst hat auch eine Stelle, an die man sich wenden kann, die hilft für die Vorbereitung und Assessment Centers und so weiter. Man müsste noch viel, viel, viel mehr machen, auch eine wirkliche Strategie. Wie bekommen wir Österreicherinnen und Österreicher in die EU-Institutionen? Weil die damalige Zeit, vielleicht hast du das noch ein bisschen angesprochen, wo wir vor 28 Jahren Österreich der EU beigetreten ist, hatten wir sogenannte Österreicher Konkurs, wo die Österreicher, die Schweden und die Finnen praktisch privilegiert waren, weil sie so einen eingeschränkten Konkurs haben. Und da sind sie relativ gut hineingekommen, weil es ein Unterschied ist, ob wir jetzt halt 27 Mitgliedstaaten Kandidaten habe oder ob das nur eingeschränkt ist. So, und jetzt, es ist nicht leicht. Man merkt aber auch, dass die Kandidaten sehr viel mitbringen. Zum Beispiel Erasmus-Auslandsjahr ist hier in Brüssel Standard. Also ich habe selten jemand getroffen, der das nicht gemacht hat. Sprachkenntnisse fließend. Also das sind einfach Dinge, die, wo ich selber beeindruckt bin, wie toll die jungen Leute hier in Brüssel auf europäische Karrieren selber schon vorbereitet sind. Trotzdem soll man nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich würde sehr, sehr dazu motivieren, weil wenn man mal in Brüssel ist und auch hier diese internationale Atmosphäre leben kann. Ich finde, es ist eine der internationalsten Städte überhaupt in der Europäischen Union. Das ist so was Tolles und so bereichernd. Man kann so viel lernen. Also ich würde es wirklich allen jungen Menschen anraten, zumindest einmal eine Etappe in ihrem Leben nach Brüssel zu kommen. Und die Praktika sind natürlich der erste Einstieg, aber man muss jetzt nicht nur die Blue Book Trainees diese Schiene wählen, man kann auch andere Stellen in Brüssel anschauen, ob das jetzt für das Rote Kreuz, für NGOs, die hier vor Ort sind, Lobbying-Einrichtungen, Länderbüros, übers Europäische Parlament, vielleicht bei einem Büro eines Abgeordneten mitzuarbeiten. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten und also es ist die beste Möglichkeit, wenn man hier einmal eine Brüsseler Luft schnappt, dann halt auch vielleicht hier hängen zu bleiben. So wie ich, weil ich bin ursprünglich für 3 Jahre gekommen, aber jetzt bin ich schon 20 Jahre in Brüssel.
Ja, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel sicherlich. Ja, tolle Informationen, super Werbung für einen Jobeinstieg im EU-Umfeld. Vielen Dank dafür. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden, glaube ich. Die Themen gehen nicht aus, wenn wir über EU sprechen und die Beziehung von Österreich zur EU. Ich würde gerne noch 2 Themen mit dir ansprechen. Einmal würde mich interessieren, die Perspektive von jemandem, der so lange jetzt innerhalb der EU-Organisationen tätig war, zu den Themen Wahlrecht und Doppelstaatsbürgerschaft. Das sind 2 der Kernthemen von AuslandsösterreicherInnen überall auf der Welt. Du bist sicher im Bilde, dass das sehr restriktiv gehandhabte Doppelstaatsbürgerschaftsrecht ein Problem ist für viele dieser Landsleute. Das hat jetzt in erster Linie nochmal nichts mit der EU zu tun, auf den zweiten Blick vielleicht schon. Nämlich insofern, als eine der Forderungen von Auslandsösterreichern auch in formeller Form, zum Beispiel über den Auslandsösterreicher Weltbund, die ist, es ÖsterreicherInnen generell zu erleichtern, diese Doppelstaatsbürgerschaft zu bekommen, also die österreichische behalten zu dürfen, wenn sie eine andere annehmen. Und insbesondere wird kaum verstanden, warum das nicht, natürlich auch wechselseitig, in einer EU des Jahres 2023 möglich ist. Jetzt würde mich interessieren, wie gesagt, die Perspektive, die Brüsseler Perspektive dazu und parallel dazu auch noch die Perspektive zum Thema EU-Wahlrecht, weil das steht ja in einem direkten Zusammenhang. Wenn ich heute, so wie ich es auch tue, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in Deutschland, also in einem anderen EU-Land lebe, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe, bin ich auch nicht berechtigt, bei den substanziellen Wahlen zum Beispiel zum Bundestag teilzunehmen. Das ist in anderen EU-Ländern auch so. Da gibt es ja auch starke Tendenzen von verschiedenen Seiten, das zu verändern und ein generelles Wahlrecht für EU-Bürger im jeweiligen Land des Aufenthaltes zu ermöglichen. So, das waren jetzt, war jetzt eine lange Einleitung dieser Fragen. Im Prinzip geht es um diese beiden Komplexe, einmal Doppelstaatsbürgerschaft Österreich und Wahlrecht Europa.
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind jetzt nicht so meine Spezialthemen. Beim Thema Doppelstaatsbürgerschaft ist es halt so, Vergabe der Staatsbürgerschaft, Beibehaltung der Staatsbürgerschaft ist in der Kompetenz des jeweiligen Mitgliedstaates. Da könnte jetzt die EU gar nichts, also auf die Europäische Kommission könnte da gar keinen Vorschlag machen, weil dann würden die Mitgliedstaaten sofort sagen, hey du EU-Kommission, das ist nicht in deiner Kompetenz.
Nee, das ist ganz klar. Mir geht es da mehr um die Perspektive einfach, die jemand hat wie du, die nun so lange im Ausland lebt, in einer bestimmten Funktion und natürlich mit starker Anbindung an Österreich, wie jemand wie du das sieht. Ja,
es ist so, also ich kann es gut verstehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel außerhalb der Europäischen Union lebt, als Auslandsösterreicherin, Auslandsösterreicher, aber im EU-Kontext ist es eigentlich wurscht, welche Staatsbürgerschaft man hat, weil wir sind EU-Bürger, EU-Bürgerinnen. Und ich selber ganz persönlich habe nie mich darum bemüht, die belgische Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil ich wüsste nicht, warum.
Nein, da kann ich dir direkt einen Grund sagen. Also es ist nicht unerheblich, weil es einfach dazu führt, dass du dann in einem Land lebst, so wie ich in Deutschland seit 30 Jahren, aber hier politisch nicht mitbestimmen kann. Also ich kann bei ganz essentiellen Entscheidungen politischen, die mich permanent betreffen in meinem täglichen Leben als Steuerzahler in einem anderen EU-Land, kann ich nicht mitbestimmen. Das ist schon aus meiner Sicht ein triftiger Grund, eine Doppelstaatsbürgerschaft anzustreben. Natürlich je nach Position.
Ja, aus dem Grund verstehe ich es. Also ich meine, ich hatte jetzt in Belgien wirklich noch nie die Sehnsucht, Belgierin zu werden. Aber ich verstehe, wenn du politisch mitgestalten möchtest mit deiner Stimme. Ich meine, ich hätte da andere Beispiele zu sagen, dass ich die Wahlkarte aus Österreich nach Brüssel nicht zugeschickt bekommen habe und ich mich so gekränkt hatte, warum konnte ich bei den Nationalratswahlen nicht mitstimmen?
Das ist natürlich auch schändlich, keine Frage.
Jeder Wahl teilnehmen, jede Betriebsratswahl, überall wo Wahlen sind, und das sage ich natürlich auch allen jungen Menschen, die Möglichkeit mitzubestimmen, das ist so ein großes Privileg, und wenn Wahlen anstehen und man ist wahlberechtigt, man sollte das auf keinen Fall versäumen. Aber ich verstehe deinen Schmerz, wenn du in Deutschland nicht wählen kannst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei Doppelstaatsbürgerschaft, die Kompetenz liegt im Land und das Land setzt die Kriterien fest. Sie sind vielleicht nicht sehr transparent. Das sollte halt so sein, wenn man ganz genau weiß, okay, was für Punktesystem, wie lange schon im Land oder ich weiß nicht, welche Kriterien man da sich erfinden könnte, dass es fair ist. Weil in Österreich, ich glaube, wenn man Künstler oder irgendwelche besondere Leistungen für die Republik Österreich gehabt, können praktisch Ausländer die österreichische Staatsbürgerschaft in einem Schnellverfahren bekommen und andere, die ewig lang hier sind, haben Schwierigkeiten. Also das sind ganz, sagen wir mal, Themen, die vielleicht etwas wehtun.
Gut, lassen wir das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, das haben wir auch an anderer Stelle schon rauf und runter erörtert. Gehen wir nochmal kurz zu dem Thema Wahlrecht, weil das hat ja jetzt was mit dem zu tun, was wir vorhin gesagt haben. Man könnte ja auf die Idee kommen, grundsätzlich EU-Bürgern, die in einem anderen EU-Land ihren Hauptwohnsitz haben, unabhängig von der Staatsbürgerschaft grundsätzlich ein Wahlrecht auch für nationale Wahlen einzuräumen. Das ist ja hin und wieder mal ein Thema gewesen im Europäischen Parlament, aber so richtig auf die Agenda gekommen ist es nie in Form eines Reformvorschlags oder Ähnliches. Kannst du uns dazu aus der EU-Perspektive noch das eine oder andere mitgeben?
Also ich versuche es mal. Also die nationalen Wahlen, also wie du sagst, das ist einfach eine Kompetenzsache und dann ist es schwierig, das von der europäischen Ebene anzustoßen, weil dann halt die Mitgliedstaaten sofort blocken würden. Also es liegt in ihrer Kompetenz, das lassen sie sich von Brüssel nicht vorschreiben. Aber auf der anderen Seite für mehr Demokratie, und das ist auch eine der Schwerpunkte der von der Leyen-Kommission, es gibt ja auch andere Formen von Mitbestimmung, partizipative Demokratie zum Beispiel, oder eben über das Vehikel der Europaparlamentswahlen, weil, warum sage ich, dass die EP-Wahlen so wichtig sind? Was zwischen, also nach dem Kommissionsvorschlag zwischen Rat und Europäischem Parlament ausgehandelt wird und das Europäische Parlament hat das letzte Wort. Und wenn die in Straßburg abgestimmt haben, dann wird das im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Also aus meiner Sicht ist es ja viel wichtiger, bei den EP-Wahlen mitzustimmen und zu schauen, welche Kräfte möchte ich stärken? Wird das Projekt Europa weitergebaut oder wird es abgebaut? Ich meine, das sind Entscheidungen, die anstehen und ich glaube nicht, dass allen auf der Bewusstseinsbildung das so klar ist, wie wichtig die Europaparlamentswahlen sind. Drum würde ich das eher über dieses Vehikel sehen. Also alles, was Europa stärkt, stärkt auch deine Mitbestimmung im eigenen Land, wo du wohnst.
Da stimme ich total zu, wobei das dann trotzdem zwei Paar Schuhe sind, weil natürlich gibt es viele Themen, die extrem wichtig sind und die auf jedes einzelne Leben Einfluss nehmen von Seiten des Europäischen Parlaments. Aber es gibt natürlich auch noch genug Themen, die nur national bestimmt werden und wo es eben einen Unterschied ausmacht, ja. Und auch das eigene Leben, sei es privat oder geschäftlich beeinflusst. Okay. Machen wir hier vielleicht einen Punkt. Meine letzte Frage in unserem jetzt schon fast eine Stunde Talk ist ganz einfach und damit kehren wir nochmal zum ganz Persönlichen und Privaten zurück. Du machst jetzt 20 Jahre. Wie lebt es sich in Brüssel?
Also ich muss sagen, wo ich nach Brüssel gekommen bin, hatte ich das Vorteil, mal in Brüssel regnet es so viel und so weiter. Und im Jahr 2003 war dieser Jahrhundertsommer, dem denk ja, dort wo ich bin, ist Sonne. Also so schlimm ist es nicht. Und ich selber fühle mich wahnsinnig wohl in Brüssel, weil halt hier auch eben das, was ich vorher schon gesagt habe, also man trifft so tolle, interessante Menschen, denn das mehrsprachige Umfeld, wenn man irgendwo bei einem Fest eingeladen ist, es ist so toll, wenn man praktisch sich von, was kennen Sie, diese Cocktailtische und du gehst praktisch von Tisch zu Tisch und sobald du dich irgendwo angenähert hast, wird sofort gecheckt, in welchem Sprachenregime sind wir, ist es okay, wenn wir weiter Französisch sprechen oder sollen wir auf Englisch wechseln und so weiter. Und das ist halt etwas, für mich ist das herrlich. Und was halt auch toll war, praktisch, dass ich mit meiner Tochter hier in Brüssel, also Vereinbarkeit und Familie, Beruf, leichter in den Griff bekommen habe, als ich das wahrscheinlich in Österreich mit einem Kleinkind hätte machen können. Und dann hat sie natürlich auch von diesem mehrsprachigen Umfeld sehr profitiert. Und ich glaube, das größte Geschenk, das sie einem in Belgien aufwachsenden Kind mitgeben konnte, sind halt praktisch diese kulturelle Offenheit und die Sprachen. Und dann selber hat Brüssel natürlich geografisch einen sehr guten, sagen wir mal, Standort, weil Exkursionen in Belgien, aber natürlich, wenn man Lust hat, das Wochenende in Paris zu verbringen oder in London oder in Lille oder in welche Himmelsrichtung oder ans Meer, es ist alles möglich. Also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich in Brüssel, sehe aber auch Unterschiede und es ist halt lustig, wenn ich dann in Vorarlberg zu Besuch bin und alles ist so sauber und die Straßen sind ohne Löcher. Und man merkt wirklich, also es ist fast wie wenn ein Filter drüber gelegt ist. Also so merke ich den Unterschied auch. Aber ich habe gelernt, ein bisschen mit dieser belgischen Nonchalance auch umzugehen. Das muss man. Manche sprechen auch so irgendwie abwertend von Belgistan, wenn man mit der Bürokratie zu tun hat oder der Kommune. Aber ich selber, ich bin wirklich begeistert und lebe sehr gerne in Brüssel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sehr schön. Das klingt auch gar nicht danach, als wolltest du allzu schnell zurück nach Österreich.
Ja, da muss ich aber auch sagen, meine Verträge waren immer befristet und auch diese. Ich bin entsandte nationale Expertin, also da ist dann irgendwann einmal Ende der Fahnenstange. Und das ist schon ein Thema, das möchte ich schon gerne ansprechen. Die Rückkehr ist gar nicht leicht. Zum Beispiel in einem Ministerium, weil da wartet jetzt niemand für jemanden, der lange draußen war. Und aus unserer Perspektive und den Kollegen, wir denken halt, wir haben Netzwerke, wir haben uns im Ausland bewährt, wir sprechen mehrere Sprachen, wir haben hier einen Marktplatz an besten Ideen, die man praktisch auch die Innovationen nach Österreich bringen könnte. Aber ich habe seltenst Beispiele gesehen, wo es wirklich gelungen ist, dass jemand nach einem Auslandsaufenthalt in Österreich einen Karrieresprung machen konnte.
Ja.
Es ist eher so, wie bei Mensch ärgere ich nicht, zurück an den Start. Und das tut mir denn leid. Ich kann mich halt so selber persönlich damit identifizieren, wenn man hier in egal in welchem Ausland, also wenn man sich die eigenen Sporen verdient hat und sich auch bewährt hat, dass das wenig geschätzt wird bei entsendenden Stellen. Und das ist ein systemisches Problem, weil ich verstehe es auch, wenn es zum Beispiel in einer Abteilung, der Abteilungsleiter geht in Pension und die Stellvertreterin wartet schon seit vielen Jahren auf diesen Zeitpunkt und hofft natürlich, dann nachrücken zu können. Warum sollte jetzt jemand von außen sie überholen? Also, und so viele Aufstiegschancen gibt es in den traditionellen Ministerien jetzt nicht, weil wenn da jemand einmal mit, was weiß ich, 35 eine Abteilung hat, dann hat er die bis zur Pensionierung. Also es gibt nicht so viele offene Karrieremöglichkeiten. Das Außenministerium
tut Im Staatsdienst,
ja. Im Außenministerium tun sie es hier ein bisschen leichter, weil sie halt die häufiger Rotationen haben, weil sie so gebaut sind. Mit 4 Jahre Auslandsaufenthalt, nochmal 4 Jahre, dann wieder zurück in den Innendienst. Also da ist sehr viel Bewegung. Aber das, was ich vorher angesprochen hatte mit diesen Spezialattachés, die auch für gewisse Jahre nach Brüssel geschickt werden, wo manche Ministerien eigentlich froh sind, dass sie jemanden finden, der überhaupt rausgeht. Oder solche, die auch über die Sprachkenntnisse verfügen. Aber dass man dann gleichzeitig auch überlegt, was ist eigentlich eine Rückkehrstrategie? Da wäre, glaube ich, noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
Bliebe natürlich auch noch die Option, ins Lobbying zu wechseln oder Ähnliches, wofür es ja Vorbilder gibt.
Ja, es natürlich, ich meine, mit dem Profil, das viele unserer Auslandsösterreicherinnen und Österreicher mitbringen, gibt's immer Optionen, weil man ja gezeigt hat, dass man was drauf hat, sonst wären wir ja, glaube ich, nicht hier. Ich finde es nur wahnsinnig schade, dass dieses Potenzial in Österreich zu wenig genutzt wird. Und das zeigt dann halt auch ein bisschen, wie wenig Europa am österreichischen Radar ist. Und das ist auch sehr schmerzhaft, weil man könnte zum Beispiel, und da ist jetzt unser Netzwerk Österreicherinnen für die Europäische Union, das haben zwei Freunde von mir, die sind schon in Pension, die haben immer praktisch sich gefragt, warum fragt uns denn niemand? Wir sind ja hier, wir arbeiten in Generaldirektionen, wir haben Expertise. Wenn jemand was wissen will, nur zu. Und dass da wenig Kontakt ist, sondern das ist so aus den Augen, aus dem Sinn. Und man könnte so viel Expertise auch abfragen. Das hat natürlich auch mit Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, dass es viele Österreicherinnen und Österreicher hier in Brüssel gibt, die sich freuen würde, wenn uns jemand um Rat fragt und oder Vortragsmöglichkeiten oder was auch immer. Weil hier ist das Wissen teilen, das ist gehört zum täglichen Leben. Und ja, also das wäre nur, ich weiß nicht, ob das charmant genug formuliert ist, aber ich glaube, Österreich könnte von europäischer Kompetenz auch profitieren. Und etwas, was mir mal aufgeregt hat, hat der österreichische Bundeskanzler gesagt, keine Denkverbote nach Brüssel. Und ich habe mich gewundert, das ist in einem Ö1 Morgenjournal gekommen, so hat mein Tag begonnen und dann habe ich nur den Kopf geschüttelt. Denkverbote in Brüssel, hier gibt es ja überhaupt keine Denkverbote. Brüssel ist ein Marktplatz an offenen Ideen. Hier können sich Best-Practice-Beispiele aus allen EU-Mitgliedstaaten präsentieren. Das haben wir auch gemacht. Also noch als Bildungsattaché, wenn wir unser tolles Lehrlingssystem, das duale Ausbildungssystem, anderen Mitgliedstaaten erklären möchten, ja, denn 1, 2, 3, eine Veranstaltung ist schnell organisiert. Und dann kommen dann die Spanier und die Italiener und andere Mitgliedstaaten mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und lernen von den Österreichern, wie geht denn das? Also das ist mal ein positives Beispiel, aber umgekehrt kann man auch von anderen Mitgliedstaaten lernen. Und Brüssel ist wie ein offenes Vorlesungsverzeichnis. Also nur her damit und offen sein und zu lernen und nicht teilweise die Arroganz mitzubringen, wir müssen es Brüssel zeigen. Hier ist ein Marktplatz der offenen Ideen. Okay. Und wenn man das richtig bespielt, kann man nur selber davon profitieren.
Ja, mir fällt jetzt ganz spontan zum Schluss noch ein Job ein für dich, von dem ich denke, der wäre eigentlich prädestiniert. Magst du nicht die EU-Repräsentanz in Österreich übernehmen und mit dieser Leidenschaft hier dann für die EU sprechen, werben, begeistern?
Die Nachfolgerin von Martin Selmayr zu sein. Oh, das sind aber große Schuhe, die man füllen müsste. Die Leidenschaft wäre schon da. Absolut, absolut. Aber ich glaube nicht, dass sie da als Kandidatin in Frage kommen.
Schauen wir mal. Wer weiß, wer den Podcast alles hört. Ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, es gibt natürlich genug Themen, um noch ein paar Stunden darüber zu plaudern. Hier aber jetzt mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft, uns hier zu bereichern und zu informieren. War total spannend, ganz sicher für viele EU-AuslandsösterreicherInnen, aber sicherlich auch da und dort darüber hinaus. Also vielen herzlichen Dank, liebe Miriam, und alles, alles Gute für weitere Jahre in Brüssel.
Vielen Dank, Klaus. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und danke nochmal für die Möglichkeit, hier ein bisschen Europabegeisterung über diesen Podcast verbreiten zu können. Danke, alles Liebe.
Mit Vergnügen, danke dir. Das, liebe HörerInnen, war die 25. Episode von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Bitte geben Sie uns auch jederzeit Feedback auf der Website austrianvoices.com und, wenn Sie unseren Podcast mögen, abonnieren Sie ihn doch. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über Ihre Likes auf Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.